Und das ist diese Revolution, wo du nicht mehr den Hammer verkaufst, sondern du verkaufst quasi den Handwerker, der deine Arbeit für dich macht.
Ja.
Und dafür brauchst du aber diese Spezialisierung. Das komplette erste Jahr, ich habe ja gesagt, ich hatte echt keinen Plan.
Mhm.
I was playing not to lose für dieses gesamte erste Jahr.
Ja.
Und als Gründer kommst du damit nirgendwo hin.
Ja.
Sondern du musst, you have to play to win.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update Podcast, präsentiert von Learn.xyz. Diese Woche mit Philipp Wehn von Nexa AI. Ich lege mich mal wieder fest, wie es schon so neulich passiert. Ich muss einfach sagen, Philipp, ich glaube, von dem werden wir in den nächsten Jahren noch so richtig viel hören. Er ist einfach ein unfassbar cooler Typ. Also was ich hier an Insights mitgenommen habe, wie eloquent, wie präzise, wie ja sensationell er einfach Geschichten erzählt und ja seinen ganzen Lebensweg uns hier mitteilt, ist einfach was, was ich ja bisher noch nicht so häufig so mitbekommen habe. Insofern ja eine Folge, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und ich bin echt ein Riesenfan von Philipp geworden in der letzten Stunde. Und ja, da gibt's so ein paar Punkte. Also er hat zum Beispiel gerade letzte Woche seine Finanzierungsrunde mit Andreessen Horowitz über 4,5 Millionen Dollar announced. Und wir sprechen hier nicht über eine Series A oder so, sondern eine Pre-Seed-Runde über 4,5 Millionen Dollar. Also alleine dieser Datenpunkt sagt schon einiges über ihn aus. Wir sprechen darüber, warum ja Venture Capital für bestimmte Businessmodelle einfach extrem wichtig ist, warum man dafür so viel Geld braucht, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, eine Firma in dem Bereich zu starten, wo er ist, nämlich um ja, alte Industrien mit KI ja, neu zu denken. Philipp erzählt, warum Siemens für ihn das perfekte Sprungbrett war, hier nach San Francisco zu kommen, weshalb er in seinem Unternehmen bewusst oder warum er sein Unternehmen bewusst in der South Bay, also nicht in San Francisco, gestartet hat und welche Rolle Sport und Mindset für ihn und für das ganze Unternehmen hat. Ein Gespräch über Mut, Selbstvertrauen und warum manche Gründer vielleicht einfach mal ein bisschen größer denken müssen. Ich habe unfassbar viel selber mitgenommen. Der neue Podcast mit Philipp Wehn von Nexa AI ist jetzt live. Auf geht's.
Moin Philipp.
Hi.
Grüß dich. Ich muss einmal ganz kurz vorab erstmal dich was fragen, bevor wir einsteigen in Lebenslauf. Im Valley ist ja so ein bisschen so dieser Trend, wer raised ganz wenig Geld und kann dann möglichst weit damit kommen. Ne? Also wer kann irgendwie bootstrappen oder irgendwie nur so eine kleine Runde. Und du machst einfach mal direkt out of the block, so direkt 4,5 Millionen Dollar Pre-Seed. Vielleicht noch gar nicht ein richtiges Produkt, das wirst du mir gleich erzählen. Aber warum direkt so viel Kohle?
Wir bauen eine extrem komplexe Company. Wir haben eine extrem riesige Vision. Und um schnell genug zu sein, um unsere Vision realisieren zu können, brauchen wir das Kapital. Und das ist für mich das perfekte Beispiel von Venture Capital. Es gibt Firmen, die kannst du aufbauen mit zwei Entwicklern aus einem College Dorm. Und dann gibt es Firmen, für die brauchst du Venture Capital. Und genau so eine bauen wir.
Okay, okay. Ich bin sehr gespannt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber lass uns mal vorne anfangen, praktisch in deinem Lebenslauf. Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin ein Bayer, auch wenn man es nicht so sehr hört. Genauer genommen Oberpfälzer.
Okay.
Moosbüffel. Und bin aufgewachsen in Bayern, habe vor knapp 13, 14 Jahren ein Buch über Silicon Valley gelesen, während meinem Studium in Bamberg. Und von dem Tag an habe ich davon geträumt, in Kalifornien zu sein und eine eigene Tech-Company zu gründen und aufzubauen.
Okay.
Und dann ging es über Berlin, verschiedene Stationen mit Siemens und dann Strategieberatung mit Carney. Und vor 3,5 Jahren bin ich nach Kalifornien gezogen, zusammen mit meiner Frau.
Mhm.
Und bisher sind wir super happy hier. Und seit 13 Monaten bin ich jetzt Vollzeit mit meiner eigenen Company Nexa.
Okay, okay. Und sag nochmal, also ich habe hier so ein bisschen so einen Trend, dass viele Leute aus dem Dorf irgendwie irgendwo in Deutschland hierher kommen. Ne? Ist das, glaubst du, dass das so eine, ja, dass das einfach eine andere Ambition ist, wenn man in so einem Dorf aufwächst? Weil ich habe eigentlich noch nie jemanden gehabt, der irgendwie aus Hamburg oder Berlin kommt ursprünglich und dann hier in San Francisco lebt und bei uns im Podcast ist.
Ja, sind wahrscheinlich alles irgendwie Arnold Schwarzenegger-Fans aus dem Dorf in die Großstadt. Ich glaube, wenn du im Dorf bist, hast du weniger Perspektive grundsätzlich. Und die Perspektive, die du bekommst, ist dann direkt deutlich größer. Also für mich war es wirklich dieser Fall. Ich weiß noch, als ich das Buch von Christoph Käse damals, das Silicon Valley, gehört habe, bin ich mit meinem Hund auf einer Wiese spazieren gegangen und um mich rum sind halt Leute, die irgendwie beim Mittelständler arbeiten. Und auch im Studium, wenn du in Berlin oder in München oder in Hamburg studierst, dann bist du umgeben von, gerade jetzt in den letzten 10 Jahren, von Firmen, die wie Flixbus oder N26, die da irgendwie auch einstellen und hiren. Und für uns gab es halt irgendwie Siemens und dann vielleicht noch Brose rund um die Uni. Und dann gab es eben die ganz große Welt.
Ja.
Und ich glaube schon, ja, also wenn du aus dem Dorf kommst und dann direkt mit so einer Perspektive konfrontiert wirst, so American Dream, Amerika, Silicon Valley, dann machst du eher den Sprung, gleich groß zu werden. Und ich glaube, es ist einfacher, ein Dorf zu verlassen, als eine Stadt wie Hamburg oder Berlin.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt, ne? Dass man sowieso woanders hin will. Und dann kann ich halt statt nach Hamburg auch nach San Francisco gehen, so ungefähr vielleicht.
Ja,
ne?
Genau.
Du
das gleiche
hast,
Wetter
fast. Genau. Ja, und bin hier so schon, also wir sprechen dann gleich noch drüber. Du bist ja hier etwas kritisch der Stadt gegenüber.
Ja.
Du hast aber trotzdem erstmal bei Siemens angefangen. Ne? Das war nicht direkt der Weg in Silicon Valley. Also da würde man ja nicht sagen, Siemens ist jetzt das Sprungbrett in die USA. Was hast du bei Siemens gemacht?
Ja, also ich bin von der Uni Masterarbeit mit der SAP geschrieben und bin dann ins Top-Talent-Programm von Siemens reingegangen, also Siemens Graduate Program, und habe da ein zweijähriges Rotationsprogramm gemacht bei Siemens Mobility und hatte da das Glück, dass mein Mentor bzw. der Segmentleiter hatte ein Problem im Markt gesehen und wollte jemanden, der quasi ein internes Startup aufbaut, komplett losgelöst von Siemens. Damals gab es ein Innovationsoffice in der Factory Berlin. Und dann habe ich da angefangen, wirklich mit einem Problem und einer One-Man-Show, und habe angefangen mit Lego und Prototypen zu bauen für ein Wearable für Gleisarbeiter. Und das habe ich dann mit Lego, ja. Okay. Also wirklich eine Lego-Eisenbahn mit einem Sensor connected, und bin damit dann zur Deutschen Bahn und so und hab Letters of Intent unterschrieben.
Ja, geil.
Und damit sind wir dann in den Next 47 Accelerator reingekommen. Das ist Next 47 ist der $1 Billion Corporate Venture Capital Fonds von Siemens.
Okay.
Die sitzen in Palo Alto. Und die hatten ein internes Acceleratorenprogramm. Da kamen dann pro Jahr 2x6 interne Startups in dieses Programm. Ich dann 3 Monate nach München, und da kamen dann Speaker aus dem Silicon Valley, wurden eingeflogen, um uns quasi zu coachen. Wir hatten einen Mentor, der war VP bei Google, Stanford-Professor. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, so okay, das will ich machen, auch langfristig. Und von Siemens ging es dann, wie gesagt, kurz in die Strategieberatung. Und dann hat Siemens 2 Akquisitionen im Valley gemacht und hat dann da jemanden gesucht, der die kommerzielle Seite von den neuen Softwareprodukten für diese 2 IoT-Firmen treibt. Also einmal Produkt und einmal Umsatzwachstum. Und da habe ich das Angebot bekommen Ende 2021, und habe dann gesagt, ja, okay, let's go.
Aber ich meine, du hast nicht bei Siemens dann gearbeitet, und die haben einfach gesagt, geh mal für uns ins Valley. Wie hast du das visumstechnisch gemacht?
Genau, ich hatte das Glück, dass ich weniger als ein Jahr raus war aus Siemens.
Okay.
Also ich war knapp 10 Monate, und dann kannst du das L1-Visum machen, den Intercompany Transfer.
Ah, okay, das geht auch, wenn man das verlassen hat.
Weniger als ein Jahr, genau. Okay, okay. Das heißt, sie haben den Intercompany Transfer gemacht, der war super einfach. Und dann hast du natürlich wieder das Problem, dass du auf dem L1-Visum kannst du nichts anderes machen, außer deinen Job.
Ja.
Das war dann die nächste Challenge.
Ja, den gleichen Weg habe ich auch genommen. Aber das Schöne ist, vom L1 kann man dann schnell zur Green Card, ne?
Ja.
Das ist das, das ist
bei
das
mir Gute. War es die Frau, die mich gerettet hat.
Ah, okay, okay. Erzähl mal.
KPMG.
Ja.
Sie wollte kündigen in Berlin,
ja,
und hatte dann das Gespräch, und dann hieß es, nee, wir wollen dich auch transferieren. Und statt dass sie auf mein L1 gekommen ist, hat sie ihr eigenes L1 bekommen.
Mhm.
Das haben wir damals gar nicht so realisiert. Und dann kam der Punkt, wo ich meine eigene Company starten wollte. Dann musste ich nur nach Deutschland fliegen, habe mein L1 aufgegeben, bin auf ihr L1 als L2.
Okay.
Und mit dem L2 ist dein I-94-Dokument,
ja,
deine Arbeitserlaubnis.
Okay. Ja, das ist ganz interessant, weil die meisten Leute, die man hier kennenlernt, nur für die Hörerinnen und Hörer, die sich mit den ganzen Begriffen nicht auskennen, da kommt dann häufig, leider ist es ja so, der Mann irgendwie her, weil der irgendwie einen Tech-Job hat, und genau, die Frau kommt dann als Spouse mit, und du warst sozusagen genau andersrum dann. Da warst du die Spouse, obwohl du natürlich auch was Gutes gemacht hast.
Ich war die Spouse-Gründer, quasi ohne Gehalt.
Ja.
Bei uns hat sich das Ganze genau
mega
gedreht.
Richtig gut, ja. Ja, ich muss ja eine Frau dann mal hier in den Podcast holen.
Unbedingt.
Ja, ich meine, aber wie war der Prozess? Hast du dann, als du bei Siemens oder dieses Startup da ja gebaut hast, dann auch schon gemerkt, oder wurdest du dann so angefixt, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich eigentlich was Eigenes machen. Also das kann nicht sein, dass ich hier irgendwie angestellt bin. Oder wie war für dich so der Gedankenweg?
Richtig, das habe ich relativ früh gemerkt.
Hm.
Und ich habe mich dann mit vielen Gründern auch in Berlin umgeben. Also einmal der Robin Spickers ist ein guter Freund, ist der Co-Founder von CardMe. Die haben gerade, also sind aus Berlin, haben ein großes Series A geraced. Oder auch der Daniel Kraus von Flixbus ist ein guter Freund mittlerweile.
Mhm.
Und habe da eben einfach immer viel gesehen, wie es ist, ein Gründer zu sein, und habe auf den richtigen Moment gewartet. Und der kam dann hier als mein 2-Jahres-Vertrag mit Siemens, also Minimum 2 Jahre, kam so langsam zum Ende.
Mhm.
Und GPT wurde gelauncht, und hat einfach gesehen, okay, es gibt ein komplett neues Greenfield an Startup-Ideen, die man umsetzen kann, die vor 4 Jahren nicht möglich waren.
Ja.
Und dann habe ich immer mehr angefangen, habe mich mit den Ideen auseinandergesetzt, mit den Problemen, die ich aus meiner Vergangenheit kenne, und bin langsam auf die Suche gegangen nach einem Co-Founder. Und dann genau vor 13 Monaten hat sich's ergeben, Vollzeit reinzugehen.
Okay. Kurz wie hast du das gemacht mit dem Co-Founder? Hast du dann hier so Speed-Dating und Hackathons gemacht am Wochenende?
Genau, also okay. YC Co-Founder-Matching, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist, wenn ich immer mit Leuten rede, die irgendwie Dating-Apps oder sowas nutzen, die sagen immer, Tinder funktioniert nicht oder nicht für alles. Und YC Co-Founder-Matching war katastrophal.
Also ist das eine App oder was?
Also von YC, Y Combinator, die haben quasi ein Portal und da kannst du dich dann registrieren und sagen, ich habe eine Idee oder ich suche jemanden, der schon eine Idee hat.
Ja.
Und es ist ähnlich wie beim Dating, das Verhältnis von Männern und Frauen ist dann im Co-Founder-Matching technische Gründer und nicht technische Gründer.
Ja, okay.
Das heißt, du hast einen technischen Gründer und irgendwie 20 nicht technische.
Ja.
Ich bin nicht technisch.
Ja.
Das heißt, bis ich mal ein Match bekommen habe, hat ewig gedauert und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Und meinen Mitgründer habe ich dann komplett durch Zufall kennengelernt auf einem Netzwerkevent von Palo Alto Networks, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Und auch mit Cybersecurity, das war das Thema, habe ich nichts am Hut. Und dann haben sie aber eine E-Mail geschickt, haben es fürs Uber in die Stadt gezahlt und hatten Wagyu auf der Speisekarte. Und ich so, ja, okay.
Dann gehen wir hin.
Dann gehen wir hin.
Ja.
Und dann saß er an meinem Tisch. Danach habe ich ihn auf ein deutsches Essen im Biergarten in Mountain View eingeladen und habe ihm die Idee gepitcht.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, quasi an der Idee zu arbeiten, haben mit potenziellen Kunden gesprochen und 5 Monate später oder so sind wir dann beide Vollzeit gegangen.
Okay, okay. Ja, erzähl mal jetzt, wo du die Idee schon ansprichst, was macht Nexa? Weil wenn ich auf eure Internetseite gehe, denkt man, das ist also so ein bisschen kryptisch noch.
Deswegen genau, musst du mir ein bisschen soll helfen. Auch so bleiben.
Okay, okay.
Ja, also das, um ehrlich zu sein, das ist unser Ziel im Moment.
Mhm.
Wir sind trotzdem super früh und wir sind super klein und es gibt gerade extrem viel Innovation im Markt.
Ja.
Das heißt, unsere Homepage soll Spannung erzeugen, soll dafür sorgen, dass Leute sagen, okay, klingt cool, ist interessant. Aber wir sind nicht an dem Punkt, also wir sind so diesem zwischen Stealth und vollem Launch gerade. Was wir machen ist, wir haben das gesamte vergangene Jahr haben wir einen KI-Stack entwickelt, der es uns ermöglicht, komplexe technische Arbeitsprozesse in Heavy Industries, also Eisenbahn, Construction, Mining, Shipbuilding, in existierenden Softwaresystemen. Also wirklich diese, an alle Hörer, jeder, der mal in einer großen Enterprise war und da irgendein Softwaresystem genutzt hat, die sehen alle aus wie Windows 98.
Ja, ja, das typische SAP-Beispiel, so was man immer sagt.
Genau, richtig. SAP wird ja besser, aber da gibt es ganz andere Tools, die seit 30 Jahren in-house entwickelt wurden.
Ja.
Und wir entwickeln KI-Systeme, KI-Agenten, die verstehen, was der Mensch in diesen Systemen macht und dann 80-90% der repetitiven Arbeit von Ingenieuren, also ob das jetzt ein Eisenbahningenieur ist oder Electrical oder Mechanical, dann diese repetitive Arbeit von den Ingenieuren automatisiert im existierenden Software-Stack.
Okay, das heißt, du musst deinen Software-Stack gar nicht austauschen, sondern machst da so näher drüber praktisch.
Genau, richtig.
Okay,
ja, das heißt, wenn du sagst, irgendwie der Arbeitsprozess sind 3 verschiedene Tools und der Mensch muss irgendwie von Input durch das erste Tool, durch das zweite Tool, durch das dritte Tool zu dem erfolgreichen Prozessende, dann trainieren wir unsere KI, genau diese Technologie zu nutzen, auch wenn sie keine API-Schnittstellen hat und lassen dann den KI-Agenten den gleichen Arbeitsprozess im gleichen Tech-Stack automatisiert machen. Die Vision dahinter ist, ich bin davon überzeugt, dass Menschen die Zukunft erfinden sollen, ist speziell Ingenieure. Es gibt über 4 Millionen Ingenieure, die keine Software-Ingenieure sind, sondern wirklich was im Hardware-Bereich sind.
Ja.
Und die sollten nicht repetitiv durch irgendwelche alten Tools klicken, 40 Stunden die Woche, sondern die sollten neue Eisenbahnsysteme, neue Flugzeugsysteme erfinden, entwickeln und das, was sie im Masterstudium irgendwie gelernt haben, auch anwenden. Ja. Das ist die große Vision dahinter. Also wir wollen Agent-Augmented Engineering in alle diese Industrien bringen.
Und dein Insight war eigentlich, dass du bei Siemens halt genau solche Sachen gesehen hast. Und
nicht nur da. Ja. Also ich war davor bei einer Firma, die heißt Diehl, Automobilzulieferer.
Ja.
Wir machen Synchronringe für Getriebe und Metallproduktion und dann Eisenbahnindustrie und dann in der Strategieberatung verschiedene Branchen, wie auch Automobilproduktion und dann hier in den USA im Commercial Real Estate Bereich. Also auch Gebäudeplanung, Klimaanlagen, Feuersysteme. Es ist alles das Gleiche mit anderem Look and Feel.
Mhm.
Repetitive, stumpfsinnige Arbeit von Ingenieuren und dann auch von hochbezahlten technischen Vertrieblern.
Okay. Und ist das aber nicht dann schon auch so ein Modell, wo du relativ viel, ich sag mal, Beratungsleistung on top machen musst? Also, dass du kannst nicht einfach nur hier sign up, verbinde dich mit Google Mail und dann machen wir das so, ne? Sondern du hast wahrscheinlich auch so einen hohen Implementierungsaufwand
dann. 100%. Mhm. Und das ist der große Trend. Gut, dass du sagst, gestern hat Andreessen Horowitz ein neues Statement veröffentlicht zu dem ganzen Thema rund um Forward Deployed Engineering. Mhm. Forward Deployed Engineering hat bis vor 4 Monaten kaum jemand gekannt. Palantir war die einzige Firma, die es angewandt hat. Mhm. Das heißt, du entwickelst einen Technology Stack und bringst den dann durch extrem talentierte technische Ressourcen in die Organisation deines Kunden. Mhm. Das war für 15 Jahre komplett verschrien, während wir nur an SaaS und highly scalable Seed-based Businesses gedacht haben.
Ja.
Und jetzt durch die AI-enabled Services-Welle, also KI-Produkte, die von Firmen in die Organisation der Kunden gebracht wird, haben auch die Investoren eine ganz andere Perspektive drauf.
Ja.
Das heißt, du kannst eigentlich nicht mehr dein skalierbares Produkt, was du einfach nur copy-paste verkaufst, hat keine defensible Strategy mehr, weil es ist einfacher, Produkte zu bauen, es ist einfacher, tolle Designs zu bauen, die Moat, das ist so ein großes Wort hier im Valley, also das, was du verteidigen kannst in der Zukunft, ist deine Kundenbeziehung und sind die Daten, die nur du hast, die irgendwie die KI-Modelle feintunen und besser machen.
Mhm.
Dadurch wird dieses, ja, Beratungsleistung deutlich attraktiver als Geschäftsmodell,
weil
du langfristig, also unser gesamter Umsatz ist Software ARR.
Ja.
Aber ja, wir spezialisieren unsere Systeme, sodass sie kundenspezifisch den maximalen Mehrwert generieren. Ja.
Das ist interessant, gerade in der letzten Folge vom Podcast mit dem Florian Jüngermann von Nissen AI, der hat mir im Prinzip genau das Gleiche gesagt. Ne? Der Trend ist nicht nur einfach die Software zu verkaufen, sondern du verkaufst ein endgültiges Produkt sozusagen, also die Software mit dem Service zusammen, die dann irgendwas macht halt. Ne?
Also, verkaufst jetzt Mehrwert.
Genau, ja.
Also ich vergleiche das immer mit dieser Geschichte, wir Menschen bauen immer bessere Werkzeuge, bis wir einen Roboter bauen, der unsere Arbeit macht.
Ja.
Das haben wir über die Geschichte immer wieder gesehen. Agriculture, also Landwirtschaft.
Ja.
Es gab eine Zeit, da hat fast jeder in der Landwirtschaft gearbeitet. Mhm. Und dann wurde der Rechen irgendwie immer besser, bis zu dem Punkt, wo wir Maschinen hatten, die unseren Job machen.
Ja.
Dann in der Produktion, ja, jeder Handgriff von einem Auto war am Anfang manuell.
Ja.
Dann wurden die Werkzeuge besser, bis zu dem Moment, wo wir einen Roboter gebaut haben, der jetzt 80% von der Automobilproduktion automatisch irgendwie übernimmt. Ja. Jetzt zum allerersten Mal, seitdem wir das Internet und Laptops und alles erfunden haben, sind wir an dem Punkt, wo wir uns nicht mehr bessere Tools bauen, also von irgendwie einem schlimmen CRM-System zu einem schöner aussehenden CRM-System.
Ja.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir eigentlich einen Roboter haben, der unser Customer Relationship Management für uns macht.
Mhm.
Und das ist diese Revolution, wo du nicht mehr den Hammer verkaufst, sondern du verkaufst quasi den Handwerker, der deine Arbeit für dich macht.
Ja.
Und dafür brauchst du aber diese Spezialisierung. Dadurch ist aber auch die Bereitschaft zu zahlen vom Kunden ist deutlich höher.
Ja.
Also wenn du dir eine neue Bohrmaschine kaufst, dann zahlst du dafür 50 Euro. Wenn du jemanden holst, der alle Bilder in deinem Haus anbringt, dann zahlst du dafür 250 Euro.
Mhm.
Und das ist das Interessante für Startups im Moment, ist, dass du Software gerade in diesen Industrien deutlich höher bepreisen kannst als noch vor einem Jahr.
Ja, das ist super interessant. Wie bist du das angegangen? Ich meine, du hast diese Idee, du convinst da irgendjemanden, den du da so triffst und der glaubt an dich und ich meine, du bist sehr überzeugend, wie du das alles so herleitest. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da jemand dann sagt, okay, das klingt alles nach Hand und Fuß.
Ja.
Aber wie kommst du dann darauf, ja schon relativ viel Geld zu raisen? Weil normalerweise, was man sonst so hört, die Leute raisen, und ich merke das hier bei uns im House of AI ja auch, also wir sind ja viele Startups, die hier von uns aus arbeiten, die raisen auch dann nach so einem YC-Combinator oder so irgendwie 1,2, 1,7, 2,5, ne? Also das sind so die Pre-Seed-Runden. War für dich von vornherein klar, okay, nee, das wird ein richtig großer Aufschlag, wir revolutionieren so eine Riesenindustrie, wir wollen da richtig Gas geben und du bist dann richtig so mit Cojones reingegangen und hast gesagt, no, ich brauche 400 Millionen. Wie hast du es gemacht?
Also es hat sich jetzt angehört wie 400.
Nee, 4,5.
Ja.
Ehrlich,
um ehrlich zu sein, überhaupt nicht.
Okay.
Also ich bin da auch voll transparent. Vor einem Jahr hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie das Game funktioniert.
Ja.
Überhaupt nicht. Letztes Jahr war uns klar, wir wollen irgendwie ein bisschen Geld raisen, damit wir überhaupt anfangen können.
Klar.
Weil sowohl mein Mitgründer als auch ich, wir haben beide Familie.
Ja.
Das Leben hier ist extrem teuer.
Ja.
Dementsprechend war es für uns klar, wir wollen ein bisschen Geld aufnehmen.
Ja.
Und haben dann da 6 tolle Angels gefunden, die uns ein bisschen Geld gegeben haben, die uns jetzt auch wieder weiter supportet haben. Das hat es erstmal möglich gemacht. Und dann hatten wir erstmal echt wenig Ahnung, wie kommen wir eigentlich von 0 auf 1? Mhm. Ich vergleiche das immer mit dem ersten Jahr, wenn du dein erstes Baby hast.
Ja, ja.
Du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, was du machst. Ja. Und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt wird's besser.
Ja.
Und dann kommt irgendwie der größte Rückschlag.
Ja.
Und das war für uns ganz klar, so die ersten Monate als First-Time-Founders, beide,
ja,
wussten wir nicht, was wir machen.
Ja.
Und dann kam aber der Moment, wo wir gemerkt haben, und das ist was wieder zu diesem Playbook AI-Enabled Services.
Ja.
Aktuell ist es so, dass du Traction brauchst, um Investitionen zu bekommen.
Mhm.
Die Traction bekommst du aber in den Märkten, die interessant sind für Investoren, nur wenn du quasi etwas verkaufst und dann mit dem Kunden entwickelst.
Mhm.
Also dieses klassische Design-Partner-System.
Ja.
Da hatten wir das Glück, dass wir dann im Q4 unseren ersten Fortune 100-Kunden geclosed haben.
Mhm.
Und im Q1 dann ein Expansionsprojekt mit dem gleichen Kunden gewonnen haben,
mhm,
und gleichzeitig ein zweites Vertical gefunden haben, was nicht Enterprise ist, sondern was kleinere Firmen sind. Und da dann innerhalb von 6 Tagen von einem ersten Gespräch zu einem $50,000 Annual Recurring Revenue Contract gekommen sind.
Mhm.
Das heißt, wir hatten 2 Verticals. Wir sind im Q1 dann sehr gut gewachsen, hatten dann die Pipeline, hatten 2 Märkte. Und sind damit dann ins Fundraising gegangen. Das, ja, heißt, für mich das Wichtigste meiner Meinung nach gerade ist Traction.
Ja.
Traction in einem Markt, wo es schwer ist, Traction zu bekommen,
ja,
mit einem Produkt, was relativ schwer ist, zu kopieren.
Ja.
Und dann hatten wir einfach das Glück, den richtigen Investor auch zu finden. Und das ist nach wie vor meiner Meinung nach extrem wichtig. Du findest einen Fonds, der einen großen Namen hat.
Mhm.
Und auf einmal sind alle Investoren, die davor teilweise interessiert waren an dir,
ja,
super interessiert.
Ja.
Und dann war es für uns wichtig, dass wir die richtige Zahl finden an Geld, die wir aufnehmen wollen, zur richtigen Bewertung.
Ja.
Und das hat am Ende gut geklappt. Jetzt haben wir eine super Runde, super Angels, super verschiedene Fonds dabei.
Wer ist da so dabei, den man so kennt?
Also Lead ist Andreessen Horowitz.
Mhm.
Wir sind jetzt Teil von dem A16Z Speedrun-Programm, was im Juli losgeht, was dann 3 Monate läuft.
Ja.
Und dann haben wir Propeller Ventures dabei. Das ist der Fonds von Brian Halligan. Das ist der HubSpot-Gründer.
Mhm.
Und dann haben wir noch Plug and Play, relativ groß in Sunnyvale. Augment Ventures, die sind voll fokussiert mit ihrem 4. Fonds auf Heavy Industries. Super gut, dass die dabei sind. Dann noch Beat Ventures, dann noch eine Cross Atlantic Angel Group,
mhm,
und noch verschiedene andere Angels.
Okay. Irgendjemand, ja, aus Deutschland?
Die Cross-Atlantic Angel Groups sind glaube ich, entweder ausschließlich Deutsche,
okay,
die in den USA leben und so, okay, hin und her gehen.
Mhm.
Und ansonsten haben wir noch einen Deutschen, der lange bei Tesla, 13 Jahre jetzt, glaube ich, bei Tesla ist.
Okay.
Der ist einer unserer Angels.
Okay, cool.
Ja.
Du hast gerade den Namen Speedrun schon erwähnt.
Ja.
Ne? Und auch YC haben wir gerade angesprochen. Also,
ja,
diese Accelerator-Programme für die Leute, die das nicht kennen, das sind ja so im Prinzip für First-Time-Founders meistens so Programme, wo man so 3 Monate durch so ein Ding durchgeht und eigentlich ist am Ende von dem Programm der große Pitch-Day, wo man dann eigentlich raced.
Ja.
Du hast es jetzt umgedreht, hast vorher schon geraced, gehst jetzt trotzdem da rein.
Ja.
Warum machst du so einen Accelerator? Aber du gibst ja eigentlich auch relativ viel Prozent in so einem Accelerator normalerweise ab.
Ja, das ist verschieden, kommt auf den Accelerator an. Also,
mhm,
Y Combinator hat Standard-Terms,
ja,
die sind nicht überall so. Und was für uns wichtig war, wir waren am Fundraisen und haben dann die Möglichkeit bekommen, in das Programm reinzugehen.
Verstehe.
Und haben auch zusammen mit A16Z eine ganz klare Roadmap, was passiert in den nächsten 4 Monaten,
mhm,
bis Oktober. Und dann ist das Ziel für uns, direkt unsere Seed-Runde oben drauf zu setzen.
Ja.
Also wir haben gerade, Q1 war grandios, 300% Wachstum, Q2 sind es wahrscheinlich mehr als 300% Wachstum mit den Verträgen, die jetzt gerade draußen sind. Und dann wollen wir nochmal das Gleiche im Q3 machen,
mhm,
und dann trotzdem zum Demo-Day raisen.
Ja.
Aber halt nicht unsere Pre-Seed oder eine kleine Seed,
ja,
sondern wir versuchen jetzt quasi diesen Doppelsprung, weil wir den Pull vom Market einfach bekommen. Also,
ja,
es ist wieder genau das Gleiche. Ohne Traction natürlich nicht, auch,
ja,
wenn,
ja,
du in so einem Accelerator-Programm bist. Aber die Kombination von der Brand, dem Programm und der Traction, da werden wir versuchen, dass wir dann eben eine große Seed-Runde oben drauf setzen und dann die Möglichkeit haben, wirklich tief in die Enterprises auch reinzugehen. Weil Enterprise-Business ist immer noch, das habe ich am Anfang gesagt, zeitintensiv,
ja,
schwierig auszurollen.
Ja.
Und speziell die Industrien, in denen wir sind, Ja, da kauft
also die. Ich finde das aber sehr beeindruckend, weil ich bin ja auch in diesem Enterprise Sales Game mit unserer Company und ich finde es immer so schwierig. Wie findest du erstmal den richtigen Ansprechpartner? Dann pitchst du die, dann musst du denen das irgendwie zeigen, dann wollen die das erstmal ausprobieren, dann machst du irgendwie so 3 Monate so ein Design-Partnership oder keine Ahnung, einen Test und dann, wie kriegst du die Leute dazu, so schnell solche Commitments zu machen?
Ja, also eine Sache, die wir verändert haben, ist, wir haben gesagt, wir machen keine Piloten. Also wir hatten ein Beispiel mit einem Kunden, der hat gesagt, können wir irgendwie einen POC machen für $5,000? Und da sind wir halt auf einer komplett harten Linie. Das heißt, wir sagen nein. Warum? Weil wir unsere KI ja nehmen und spezialisiert anpassen und installieren und auf die Bühne bringen. Das heißt, wir unterzeichnen den Vertrag und unser Kunde, wir machen klar definierte Erfolgskriterien und der Kunde zahlt die Softwarelizenz, nachdem wir geliefert haben. Das heißt, diese ganze ewige POC-Diskussion existiert nicht. Ja. Was wir dem Kunden sagen ist, hey, es ist risk-free für dich. Wir wissen, wir können das. Schau mir in die Augen und sag mir, wenn wir das liefern, ist das 75.000 wert?
Ja.
Die Antwort ist ja.
Okay.
Und wenn wir es nicht liefern, dann kriegst du auch keine Rechnung.
Ja.
Das hast du dann verloren.
Ja.
Nix. Damit kommen wir, sag ich mal, um diesen, ich nenne es immer die POC-Hölle, also POC-Land.
Ja.
Da wollen wir gar nicht erst rein.
Ja.
Deswegen haben wir auch nicht diese Einmalverträge, sondern wir haben halt direkt Annual Recurring Contracts nach der Delivery.
Okay, ja, sehr beeindruckend. Ich meine, du sitzt hier super selbstbewusst und es ist ja trotzdem irgendwie noch am Anfang. Ne?
Super am Anfang.
Ja, aber klar, da ist man besonders motiviert natürlich auch, weil man noch keine Rückschläge vielleicht so hatte. Aber woher nimmst du diese Self-Confidence? So, ist das was dein ganzes Leben schon sich so begleitet hast? Oder kommt das jetzt dadurch, dass du gerade auf so einer Welle bist? Oder hast du irgendwelche Trainer, die dir helfen? Oder wie machst du das?
Eigentlich überhaupt. Also das komplette erste Jahr, ich habe ja gesagt, ich hatte echt keinen Plan. Das habe ich heute auch mit dem Team besprochen. I was playing not to lose für dieses gesamte erste Jahr.
Ja.
Und als Gründer kommst du damit nirgendwo hin.
Ja.
Sondern du musst, you have to play to win.
Ja.
Und ich habe es in der Kapital jetzt wieder gelesen, Flixbus nach Indien.
Ja.
So. Einfach dieser Mut, diese Überzeugung zu haben, diese Moves zu machen. Oder jetzt die große High-Speed-Train-Bestellung von
Flixbus. Geil.
Ich glaube, du musst in diesem Mindset sein. Und wir hatten auch extreme Rückschläge auch in unserer Runde. Wir hatten einen Moment, wo wir unsere Runde eigentlich fertig hatten. Und dann ist uns ein Investor abgesprungen. Und wir waren ein paar Tage weg von, sage ich mal, nicht Gehälter zu zahlen.
Ja.
Und in dem Moment habe ich realisiert, okay, wenn ich nicht 100% spiele, um zu gewinnen, dann wird es auch nicht funktionieren.
Ja.
Und auf dieser Attitude und auf dieser Welle bin ich jetzt zu 100%. Und seitdem funktionieren aber gewisse Dinge auch einfach deutlich besser.
Ja.
Du gewinnst mehr Kunden, du kriegst die Leute, die du einstellen willst.
Ja.
Solange du, sage ich mal, verwaltest, ich rede mal relativ viel über Sport.
Ja.
Aber es gibt Sportler, die gehen auf den Platz, um zu gewinnen.
Ja.
Ich komme vom Tennis, deswegen spreche ich jetzt mal über aktuell Sinner, Alcaraz oder auch Djokovic immer noch.
Ja.
Und dann gibt's Leute, die gehen auf den Platz, um nicht zu verlieren.
Ja.
Nehme ich jetzt mal unseren deutschen Kollegen Zverev. und das ist genau der Unterschied, wo dann manche Leute enden und wo manche Leute eben nicht enden. Für mich, das Selbstbewusstsein kommt relativ viel vom Sport. Also das ist so das, wo ich mir das aufbaue.
Ja.
Disziplin, dass ich weiß, dass ich, wenn ich fokussiert bin, diszipliniert bin und an den richtigen Themen arbeite, führt es normalerweise auch zu einem gewissen Grad von Erfolg in dem Bereich. Und dann gleichzeitig aber auch einfach den Prozess zu genießen.
Ja.
Also ich messe meinen Input und vertraue darauf, dass der Output dann auch kommt. Ich glaube, da kommt so das Selbstbewusstsein her. Wenn ich da mit mir im Reinen bin, dann funktioniert das. Aber auf gut Deutsch habe ich auch oft genug die Hosen voll.
Ja.
Wo ich mir manchmal Montag früh denke, was zur Hölle?
Ja.
So, ich habe jetzt eine Tochter, eine zweite auf dem Weg, ein Jahr alte Company, bin hier am anderen Ende der Welt.
Ja,
ja, also schön, dass es so rüberkommt.
Ja, ich finde es großartig.
Es ist manchmal nicht so.
Ja, also es gibt ja auch so einige Leute, die dann so Hacks haben, ne, dass sie irgendwie sich ganz früh aufstehen und morgens dann erstmal meditieren oder eine Runde laufen gehen oder eben, wie du schon sagtest.
Vielleicht bis zum ersten Kind.
Ja, genau, dass du viel über Sport nachdenkst. Ich glaube, bei euch auf der Internetseite stand auch irgendwas von, wir sind Athleten oder sowas, steht da, glaube ich, auf der Internetseite. Ne? Genau. Ist das auch was für dich dann, wie du die Leute einstellst? Ich glaube, wir hatten ja gerade ein paar von deinen Kollegen hier kennengelernt und die eine war dann irgendwie, kann 8 Sprachen sprechen und die andere hat gerade für Drake irgendwas gemacht und
Kendrick
gearbeitet.
Immer. Die zwei darf man nicht verwechseln.
Stimmt.
Ja.
Ist das auch dann was du benutzt als Einstellungskriterium für dich, dass die Leute irgendwie so besondere Edges haben?
Ja, ist meine erste Interviewfrage, ist, are you an athlete? Das bedeutet nicht, Sportler. Also ja. Ich bin der einzige Sportler in der Company.
Ja.
Aber das Athlete-Mindset für uns bedeutet eben Disziplin und tägliches Besserwerden und der Ehrgeiz zu gewinnen.
Ja.
Ob das jetzt im Leben ist oder im Sport, das Mindset ist super wichtig für uns.
Ja.
Und ich habe das damals, es war im zweiten Semester, habe ich das entdeckt durch Kraftsport. Mhm. Also ich war mein Leben lang habe ich Sport gemacht, aber nie wirklich. Und dann habe ich durch Kraftsport und Ernährung und habe wirklich dann 4 Jahre meine Ernährung abgewogen und das ganze Gedöns gemacht.
Ja.
Und dadurch habe ich dieses kontinuierliche Besserwerden verstanden und gelernt. Ja. Und der erste Benefit, den wir jetzt als Startup haben, ist, dass alle meine Mitarbeiter ihr Whoop expansen können.
Aha, ist okay.
Und boom, jeder hat jetzt einen Whoop und ja. Wir haben eine Crew und das, über was wir dann irgendwie im Google-Chat sprechen, ist so, wer jetzt den besten Schlaf hatte oder die beste Erholung hatte.
Das ist eine gute Idee.
Und da bin ich davon überzeugt auch, dass eben Leute performen extrem gut mit Motivation, aber auch mit Rest. Also es gibt ja auch Startups jetzt aktuell, die haben hier 7-Day-In-Office-Policy im Bett.
Ja.
Und da bin ich eben komplett dagegen. Wir haben eine Minimum Number of PTO, die du nehmen musst, weil ich davon überzeugt bin, dass Athletes perform the best when they rest.
Mhm.
Und dieses ganze Mindset und dann eben auch die richtigen Leute zu finden, die, also wir wollen jetzt jemanden einstellen, der ist Ironman Triathlet, dann bin ich nicht mehr der Fitteste in der Company. Aber das Mindset, sowas durchzuziehen, ja. zeigt mir, wie ein Mensch ist.
Ja, absolut.
Und solche Leute brauchst du meiner Meinung nach gerade jetzt in der Early Stage.
Ja. Ich finde aber interessant, und wir sitzen ja hier im Startup Capital of the World in der Bay Area, dass ja. du bewusst gesagt hast, ich mache meine Firma aber eben nicht in San Francisco, sondern in der South Bay.
Ja.
Ich weiß, du lebst da gerne und so, aber ist das nicht ein Riesennachteil für dich bei der Talentsuche?
Überhaupt nicht. Also die Person, der Triathlet, lebt in Tahoe.
Okay.
Lake Tahoe. Und für mich ist es sogar, San Francisco kommt mit extrem viel Ablenkung.
Mhm.
Leute, die in solchen Städten leben, es gibt so viel, was du machen kannst. Und mein Co-Founder lebt auch in der East Bay, sogar ein bisschen weiter draußen und hat da einfach 2 Fernsehscreens als seine Bildschirme. Und ich bin davon überzeugt, dass Kultur gerade Early Stage super wichtig ist. Deswegen ist jetzt mein komplettes Team hier für 2 Wochen und da bauen wir die Kultur. Und
wie viele Leute seid ihr?
Aktuell 4 plus 2 Praktikanten. Stellen jetzt nochmal 4 Leute ein im Juni.
Mhm.
Und dann haben wir noch 8 Engineers in Indien.
Oh, okay.
Genau, aber Vollzeit aktuell 4 Leute.
Ja.
Haben die Runde vor 2 Wochen geclosed. Das heißt, wir sind gerade in diesem...
Jetzt fangt ihr an zu Gast geben.
Jetzt kommen die schönen Probleme.
Ja.
Und ich bin davon überzeugt, dass hybride Hubs sehr gut funktionieren. Das heißt, die beiden Mitarbeiter, die jetzt gerade da sind, sind beide aus Toronto.
Mhm.
Toronto hat eine super super Talentpool von der University of Waterloo.
Ja.
Und gleichzeitig hast du, wenn du US Dollar to Canadian Dollar Exchange Rate dir anguckst, ich kann einfach doppelt so viele Leute einstellen mit noch höherer Motivation. Mhm. Das ist eine andere Sache, die mein Co-Founder sagt, ist, viele Leute in der San Francisco Bay Area sind verwöhnt und satt.
Ja, absolut.
Also wenn ich könnte jetzt vielleicht versuchen, jemanden von OpenAI zu bekommen, aber was die Person verdienen will und wie lange die Person dann auch wirklich committed an Bord ist, bevor die Person eine eigene Company gründet oder sonst irgendwas.
Ja.
Ich bin davon überzeugt, manche Personen kann man und sollte man hier einstellen, aber es muss nicht sein, dass das ganze Team in San Francisco zusammen in einem Office ist. Ich glaube, da verliere ich Runway und Produktivität und Effizienz.
Okay. Ja, ist eine Perspektive, ne? Also ich glaube auf jeden Fall auch an diese Sattsein von vielen, ne? Wir haben das auch teilweise echt erlebt, so mit irgendwie Interns, die dann mit einer Attitude angekommen sind und wollten dann irgendwie $5,000 im Monat und beziehungsweise wir haben denen so 4 angeboten und dann meinten die erst, wir wollen 8 und dann haben wir gesagt, nee, 4 ist selbst $4,000 und ich habe früher Praktikas umsonst gemacht.
Und ich weiß noch, bei uns war so 400 im Monat.
Ja, genau. Ja, genau. Und da war man schon glücklich, ne?
Ja.
Und dann hat er dann gesagt, nee, also, ich habe mir das jetzt nochmal überlegt, wenn ihr mir Housing, Essen und eine Gym-Membership gebt und die $4,000, dann kann ich das vielleicht machen.
Ja.
Und das war so ein Stanford-Kid, ne? Super bright mind, keine Frage. Wäre sicherlich auch ein guter Fit sonst gewesen. Aber da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht.
Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wenn du dir das beste Prozent an Entwickler leisten kannst, dann findest du hier vielleicht das beste Talent.
Mhm.
Ja. Aber alle unsere Kunden sind außerhalb der Bay Area.
Ja.
Wir sind eigentlich im Wettbewerb mit Firmen, die könnten aus Berlin kommen oder die könnten aus Portugal kommen oder sonst irgendwo. Und wenn ich mir angucke, was ich in Berlin bezahlen würde für einen Software-Ingenieur oder für jemanden im Vertrieb versus die San Francisco Bay Area, da bin ich einfach benachteiligt, weil die gleiche Funding-Runde in einer Company in Berlin eigentlich deutlich mehr Runway, deutlich mehr Ressourcen gibt und der Competitive Advantage von dem besten Software-Engineer hier im Silicon Valley ist vielleicht auch Geschichte. Kann ich noch nicht beurteilen, aber es wird immer klarer, dass gute Software-Engineers quasi überall auf der Welt zu finden sind.
Wir machen jetzt, beziehungsweise wir haben unserem Team jetzt gesagt, dass sie nur noch mit AI programmieren dürfen im Moment. Also wir machen keine, also alles und wirklich jeder Schritt, egal was ist. Ja. Und da wird der Engineer wird da immer weniger wichtig dann. Ne? Ja. Lass uns mal ganz kurz über den Plug-and-Play Accelerator sprechen, weil das ist ja auch so ein Accelerator im Prinzip und da hast du ja auch, die haben bei euch investiert, ne? Und du hast da eine spezielle Perspektive, weil das ist gerade was für viele Deutsche sehr interessant ist, weil da gibt es immer diese Reisegruppen, die hierher kommen, die gehen dann zum Plug-and-Play Accelerator.
Können mich jetzt immer besuchen.
Ja, genau. Und das ist ja so ein Hub eigentlich, wo viele herkommen. Ja. Und es gibt ja auch ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt heißt, aber auch in Deutschland gibt es ja so eine Plug-and-Play-Kooperation irgendwie. Das, glaube ich, war mal mit Axel Springer und ist jetzt irgendwie mit Porsche. Mhm. Was macht die so stark für dich?
Ja, also es kommt 100% drauf an, was man für eine Company baut.
Mhm.
Es gibt auch echt im Valley geteilte Meinungen zu Plug-and-Play.
Ja.
Für mich war das ein absoluter No-Brainer, zu Plug-and-Play zu gehen. Also für uns war unser erstes Coworking-Space war Plug-and-Play. Wir haben uns da gemeldet, haben gesagt, wir wollen da ein Desk. Dann habe ich einen Banner dahingestellt und habe von dort gearbeitet. Das ist 8 Minuten von zu Hause weg. Das war super. Was Plug-and-Play vom Geschäftsmodell macht, ist, Plug-and-Play hilft großen Enterprises, Zugang zu Startups zu bekommen, um sie zu finanzieren, zu akquirieren oder eben am Anfang einfach die Technologie der Startups zu kaufen und zu nutzen.
Ja.
Und wenn man da auf die Homepage geht oder halt auch ins Honeywell in das Gebäude und sich die Logos anguckt, da ist meine gesamte Zielgruppe hängt an der Wand von Plug-and-Play.
Ja.
Von Mobility-Kunden zur Supply Chain, zur Logistik, zur Eisenbahn, zu you name it.
Ja.
Und dementsprechend war es für uns ganz klar, wir gehen da rein und wollen uns vernetzen. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Und dann haben wir im Q4 einen ganz kleinen ersten Check von Plug and Play bekommen, wurden dann akzeptiert in zwei Programme. Einmal das Deep Tech-Programm, das endet jetzt nächste Woche mit dem Silicon Valley Summit.
Mhm.
Und dann zweitens das erste AI Seattle-Programm. Und Seattle hast du den ganzen Zugang ins japanische Ökosystem, wo Plug-and-Play extrem stark ist.
Ja.
Firmen wie Toyota, Hitachi oder auch in Seattle, Boeing. All diese großen Firmen. Und was für uns da super funktioniert, ist der Zugang zu diesen Corporates. Also nächste Woche ist das Summit und mein Kalender ist 30 Minuten getaktet mit teilweise Board-Membern von Fortune 500-Firmen, die alle kommen und Plug-and-Play ist bei uns investiert, hat uns in dem Accelerator-Programm gehabt und haut uns jetzt vor diese Kunden und sagt, ihr braucht es.
Ja.
Und das ist für mich im Enterprise-Business als Startup die eine Sache, die hilft, einen Vertrag abzuschließen, ist Vertrauen.
Ja.
Und wenn du als kleine Company zur großen Company direkt gehst, no chance.
Ja.
Wenn du da vorne eine Beziehung hast, hast du eine Chance oder du brauchst einen Mittelsmann.
Ja.
Plug-and-Play ist für uns dieser Mittelsmann, der sagt, hey, redet mal mit denen. Die sind cool.
Ja.
Damit kriegen wir den Zugang.
Ja. Also ich meine, für euch ist das mega, ne? Für halt so das AI-Tool irgendwie, was einer so am Wochenende baut, die brauchen das halt nicht, ne?
Und nee, oder wenn du die nächste Social-Media-App machst oder sowas in die Richtung, wrong spot.
Ja. Aber es ist interessant, weil viele B2B-SaaS-Gründer dann wiederum sagen, oh, YC ist so toll, weil die dann halt an die anderen YC-Companies irgendwie verkaufen, aber halt nicht an die Industrie, ne?
Das heißt, wenn du im Modern Tech-Stack bist, 100%.
Ja.
Also das ist auch Teil von unserem Pitch ist, es gibt so viele KI-Firmen aktuell, die für andere Tech-Firmen Hightech-Software bauen.
Ja.
Also gerade dieses, ich habe gestern tatsächlich ein Meme dazu gesehen. Geh zu Y Combinator, kauf alle Y Combinator-Produkte, alle Y Combinator-Produkte Companies kaufen dein Produkt.
Ja.
1 Million ARR at Demo Day.
Ja.
So. Und es ist teilweise wahr, es ist teilweise überspitzt, es sind auch echt starke Firmen da drin.
Ja.
Aber es ist halt voll fokussiert auf diesen Modern Tech Stack.
Ja.
A16Z Speedrun macht gerade extrem viel in die Richtung Companies, die wirkliche Probleme lösen in wirklichen Industrien.
Mhm.
A16 Speedrun hat angefangen mit Gaming, Entertainment.
Ich wollte gerade sagen, es war eigentlich immer, wir hatten ja auch zwei Founder, die auch in Speedrun waren. Ja. Eine wurde akquiriert, die ist leider nicht mehr da.
Ja.
Und deswegen hatte ich auch erst gedacht, die machen halt nach Gaming gemacht und AI und Virtual Reality und du machst jetzt Manufacturing. Wie passt das zusammen?
Ja, die haben immer mehr Partner auch, die den Fokus haben.
Mhm.
Da ist einfach, es ist eine unfassbare Opportunity. Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute arbeiten bei einer Firma wie Nvidia? Einfach nur an Anzahl an Menschen versus eine Firma wie General Motors oder Siemens.
Ja.
Wenn du menschliche Arbeit automatisierst, bei 20.000 Mitarbeitern oder bei 400.000 Mitarbeitern. Das Potenzial in den Industrien ist so viel größer und es ist untapped, weil der Software-Spend, also das, was diese Firmen ausgegeben haben für Software, war historisch gering.
Ja.
Während Softwarefirmen, die jetzt 40, 50 Milliarden Umsatz im Jahr machen, natürlich kaufen die Software, weil es ist ihr Core-Business.
Ja.
Und jetzt werden diese Industrien das erste Mal approachable, weil du Software als Value verkaufen kannst und nicht mehr als Tool. Und da kommen immer mehr, also gerade die letzten 12 Wochen war es intensiv, wo wir extrem viel Inbound auf einmal bekommen von Top-VCs, die auf einmal sagen, klingt spannend. Vor 16 Wochen war jeder auf dem AI für Modern Tech-Track und uns hat niemand angeguckt.
Ja.
Und auf einmal sieht jeder, wow, da geht was.
Ja.
Und das ist vor knapp 12 Wochen.
Perfektes Timing.
Ja.
Was mich dann noch interessiert, so ein bisschen, wie plant ihr dein Go-to-Market? Ich meine, ihr habt ja jetzt da die große Opportunity mit so einem Demo-Day natürlich und Plug-and-Play pusht euch da und das ist natürlich schon mal super und du kriegst Inbound. Aber sind solche Leute auch bei LinkedIn irgendwie anzufinden, die in diesen Firmen arbeiten? Oder wie kommt, also was ist so marketingmäßig? Was kannst du da machen?
Ja, ich bin ein Riesenfan von out of the box, wenn es um Sales geht.
Mhm.
So in einem Vertical haben wir jetzt, nachdem wir unseren ersten Kunden gewonnen haben, wir wissen, es gibt knapp 400 von diesen Kunden, die wir ansprechen können in den USA, in knapp 160 Territories, wo sie nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Und statt jetzt irgendwie eine Marketingkampagne, Case Study, irgendwas in die Richtung, womit ich echt wenig Erfahrung habe, haben wir einfach gesagt, gut, wir machen ein Referral-Programm, so wie du es von PayPal und allen möglichen in deinem eigenen Leben gewohnt bist und haben zu unserem Kunden gesagt, pass mal auf, wenn du uns eine Intro machst und jemand bucht mit uns einen ersten Call, dann kriegst du $250 Giftcard deiner Wahl. Und wenn wir den Contract signen, dann bekommst du $2,500.
Mhm.
So.
Als Person.
Als Person.
Ja.
Genau. Das ist tax-free.
Ja.
Funktioniert super. Gibt's Giftogram, da kannst du einfach deine Giftcard dann schicken. Und letzte Woche haben wir knapp 5.500 in Giftcards versendet. Dadurch kommt Inbound. Die Leute buchen einfach über mein Calendly Termine. Und ich zahle nur für mein Marketing, wenn ich einen Call habe und meine Conversion Rate ist extrem gut zum Contract aktuell.
Ja.
Das heißt, wenn ich den Contract sign, der ist gecapped, entweder 4% oder $2,500, was mehr ist. Der Contract-Durchschnitt ist für uns 50.000 bis 75.000.
Ja.
Ja, dann gehen 2,5 halt an die Person. Ja. Die sind happy und der nächste Kunde wird auch Teil vom Referral-System.
Ja.
Und so denke ich über Go-to-Market nach ganz viel Referral-Systeme, weil ich der Meinung bin, dass gerade jetzt durch KI, durch die Veränderungen, die wir im Markt sehen, durch KI-Systeme, die E-Mails schicken, was ich hasse, wird viel von den B2B-Sales über Referrals funktionieren.
Ja.
Wo du einfach jemanden hast, der dich empfiehlt.
Ja.
Ob es dann die großen Consulting-Firmen sind, mit denen wir vielleicht zusammenarbeiten wollen, oder ob wir einfach solche anderen Wege finden.
Ja.
Weiß ich noch nicht.
Mega geile Idee. Das werde ich kopieren.
Hör ich von jedem Founder, wenn ich diese Geschichte erzähle.
Ja, es ist wirklich sensationell, weil diese Probleme sonst irgendwie, also man kriegt ja so Referrals, aber wenn du einfach so ein bisschen Geld da dran hängst, ne? Wir haben das bei uns im Produkt, wir haben so eine Lern-App und da kann man dann auch so kleine Mini-Rewards hinterlegen.
Ja.
Und die Mitarbeiter lernen einfach mehr, wenn sie nachher 5 € am Monat bekommen für irgendwie eine Amazon-Giftcard, ne?
Ja.
Und diese kleinen, und das ist ja noch ein viel größeres Incentive.
Ja.
Wie vielen Leuten habe ich schon irgendwie ein Auto weiter referred, um dann halt irgendwie 500 Meilen umsonst
ich habe, glaube ich, seit 6 Monaten weder für meinen Whoop gezahlt, noch für meinen Tesla-Laden.
Ja.
Weil ich einfach...
Ja, bei mir ist es Rivian.
Ja, super.
Genau.
Super.
Großartig. Cool. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen über Deutschland sprechen und Silicon Valley. Ich meine, du hast ja beides mitbekommen.
Ja.
Du hast da gearbeitet, hier gearbeitet, ne? Und irgendwie gibt es ja so eine Depression gefühlt, jedenfalls von hier in Deutschland vielleicht. Ne? So, wie ist so dein Blick auf die Startup-Kultur da? Ne?
In Deutschland?
Ja, können deutsche Gründer was davon lernen, was wir hier in San Francisco und der Bay Area machen?
100%. Also es gibt Ausnahmen, ganz klar. Aber die eine Sache, die ich sehe, während meiner Zeit bei Siemens war ich oft bei dem German Accelerator Pitch Day oder verschiedenen Programmen, die rüberkommen. Und das Feedback von der Jury, was meistens irgendwie so Silicon Valley Veteranen sind, ist immer das Gleiche. Think bigger.
Ja.
Think bigger, think faster. So, wir haben jetzt die Firma vor 2 Jahren gegründet und jetzt wollen wir 1 Million raisen und dann wollen wir 2 Leute einstellen. Da wird niemand wild.
Ja.
Und das haben wir am Anfang besprochen. Venture Capital bedeutet, kannst du eine Company bauen, die irgendwann mal $50 Milliarden wert ist.
Ja.
Dann willst du ins Venture Capital Game gehen. Ansonsten bootstrappen, Revenue First, und irgendwie dahin kommen, einfach ein geiles Lifestyle-Business aufzubauen. Ja. Und ich finde, das ist das, was Deutschland lernen muss, ist einmal think bigger, zweitens Geschwindigkeit und drittens, es ist okay, wenn das Ding in die Hose geht.
Ja.
Also das ist immer so der Albtraum, den ich so aus Berlin mitgenommen habe. Diese Solopreneure, jemand, der einfach Unternehmer sein will und Gründer sein will und einfach 6 Jahre lang rumtümpelt.
Ja.
Mit irgendwie Angel-Checks oder dann gar nicht Venture Capital, sondern dann macht er irgendwie so Freelancer-Work. Mein Co-Founder und ich, wir haben von Anfang an gesagt, go big or go home.
Oh, ja.
Wir wollen richtig groß oder scheitern und das ist die Attitude hier. Also wenn ein Venture Capital Fund, wenn 9 Companies nicht klappen, aber eine klappt richtig, das ist das Geschäftsmodell. Deswegen dieses Risiko zu gehen und zu sagen, okay, all in, das ist das, was mir hier besser gefällt. Was ein bisschen gegen meine eigene Kultur geht, was ich echt lernen musste.
Ja.
Aber das ist das, wo Deutschland, glaube ich, hinterherhinkt.
Ja. Ich finde das ganz interessant. Du hast vorhin was gesagt. Der Gedanke ist nicht ganz zu Ende gegangen, aber ich will den mal ganz kurz zu Ende führen. Nämlich, du hast gesagt, beim Baby am Anfang, da weiß man irgendwie nicht so richtig, was man eigentlich macht, ne?
Ja.
Und man macht irgendwie auch einiges falsch und dann lernt man das irgendwie on the way und man bekommt dann ja auch ein zweites Kind und beim zweiten Kind ist es viel einfacher.
Mhm.
Und ein bisschen habe ich das Gefühl, auch bei den Companies, hier ist halt so das Mindset von den Leuten, dass man einfach sagt, okay, vielleicht, wenn das nicht funktioniert hat beim ersten oder das erste war so ein bisschen schwierig, jetzt weißt du ja, wie es geht, jetzt machst du es nochmal und deswegen geben wir dir nochmal Geld. Ne? Also das ist so ein bisschen, was du auch meintest, dass die Leute halt einfach hier diese Motivation haben.
Ja.
Und das muss ich gerade nochmal...
das ist auch was ich gelernt habe. Ich habe immer gedacht, wenn Leute über Serial Entrepreneurs reden, reden sie über die, die irgendwie ein successful Exit haben.
Ja.
Meinen sie aber gar nicht.
Ja.
Ein Serial Entrepreneur, ein Repeat Founder kann auch jemand sein, der einfach völlig verkackt hat.
Ja.
Aber
ist trotzdem jetzt, positiv.
Genau, was mich irgendwie 6 bis 9 Monate gebraucht hat, wenn ich es jetzt wieder machen müsste, wären es 2 Wochen.
Ja.
Ich weiß 1 zu 1, zu 100%, was sind die 3 Dinge, die ich in den ersten 2 Wochen mache, um dahin zu kommen, wo ich nach 9 Monaten war.
Ja.
Und zum Beispiel einen grandiosen Designer oder Designerin. Das ist so meine Empfehlung.
Ja.
First hire, wenn du einen technischen Co-Founder hast oder selber technisch bist. Ja,
haben wir auch so gemacht.
Founding Designer ist Game Changer.
Ja.
Vor allen Dingen aktuell mit Framer und die Designer werden immer wichtiger.
Ja, ja. Wir haben unserer Designerin letzte Woche die Aufgabe gegeben, eine neue Homepage zu bauen und haben ihr gesagt, sie hat 3 Tage Zeit und sie kriegt keinen Engineering Support. Hm. Die hat hingeknallt. Ne?
2 Tagen wahrscheinlich.
Ja, also das hat schon die 3 Tage gedauert, aber sie war erst sehr verzweifelt. Ja, aber das andere Team hier vorne, die haben gerade 3 Monate gebraucht. So, ja, wir sind aber auch nicht das andere Team.
Mit Framer gemacht?
Mit Framer, ja.
Bombe.
Es ist einfach sensationell.
Unfassbar.
Ja, genau.
Ja, also das ist für mich so diese Superpower. Und dann gibt es ja auch dieses Sprichwort hier, draw it, sell it, build it.
Mhm.
Da ist was dran.
Ja, absolut. Gibt es irgendwas, was du aus Deutschland vermisst? Also beruflich, privat? Bist du noch viel da?
Ich war eine Weile viel da.
Mhm.
Ich vermisse die Autobahn. Sorry, liebe ich. Also mein Mitgründer und ich gehen jetzt im Juli für eine Woche für Kundentermine nach Deutschland.
Ja.
Und ich freue mich so, ihm einfach mein Zuhause und auch die Autobahn zu zeigen.
Ja.
Das ist schon echt ein Unikat. Ansonsten, das sind jetzt lustige Beispiele.
Ja, also
Tennis-Sandplätze vermisse ich.
Okay.
Und tatsächlich die Lebensmittel. Also das ist was, wenn ich mal wieder zu Hause bin, Lebensmittel einkaufen und dann damit kochen, Geschmack oder auch essen gehen. Ich bin nicht überzeugt von dem Essen hier.
Ja, du lebst ja auch in der South Bay, ne?
Ja.
aber okay, auch das ist
Touché auf jeden Fall.
Auch das, da gibt es auch in Ordnung Essen. Kannst du dir vorstellen, kannst du dir vorstellen, auch zu sagen, irgendwann lebe ich wieder in Deutschland, arbeite von da weiter? Kann das ein Weg für dich sein?
Ja, du kannst die Frage anders stellen. Glaube ich, dass ich für immer in der San Francisco Bay Area lebe?
Mhm.
Nein.
Mhm.
Ich glaube, dass das hier eine Phase ist.
Mhm.
Ja, ich hatte auch Arnold so ein bisschen angesprochen. Ich bin ein Riesenfan von diesem, die meisten Menschen machen eine Sache in ihrem Leben und die machen sie für immer.
Mhm.
Und dieser Mensch war erst der größte Bodybuilder, dann einer der größten Schauspieler oder der größte Schauspieler und dann Politik.
Mhm.
Für mich ist es so, dass ich Business und Tech als Kapitel sehe. Es ist das, wofür ich in die Uni gegangen bin. Ich habe keine außergewöhnlichen Talente als Sportler oder Sänger oder sonst irgendwas.
Mhm.
Und es hat einen relativ hohen Return on Invest, wenn du Zeit, Anstrengung und finanzielle Freiheit nimmst. Das heißt, die San Francisco Bay Area ist der Ort, an dem du als Unternehmer und wenn du im Tech bist, relativ schnell auch finanzielle Freiheit generieren kannst.
Mhm.
Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich möchte irgendwann gerne mal wenn alles gut funktioniert und sowas, in das ganze Thema Musik, Entertainment oder in die Sportbranche oder sowas gehen, mhm. in meinem zweiten Leben. Und wir wollen unbedingt mal in Southern California leben, also Orange County, südlich von L.A. Und langfristig kann ich es mir total gut vorstellen, dann im Süden von München, die Nähe zu Italien, Österreich, Flughafen, zack, Middle East, finde ich absolut attraktiv.
Ja.
Für die aktuelle Phase, wo du sagst, Kinderkarriere und wirklich Growth, ist Deutschland überhaupt keine Option.
Ja.
Aber für immer in der Bay Area bleiben, ist für uns aktuell auch keine Option.
Okay, okay. Wenn du jetzt so junge Gründer siehst, die dich anschreiben aus Deutschland, ne, wirst du sicherlich auch den einen oder anderen.
Jung.
Ja, 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 aber ich sag mal so die 21-Jährigen.
Mein Buch sagt, ich bin 27.
Ja, genau, du bist auch sehr jung geblieben.
Ja.
Und bist auch trotzdem jung. Aber es gibt ja jetzt viele so diesen Trend, 21, 22-Jährige, die halt herkommen, was ich immer total großartig finde, ne?
Ja.
Dass du einfach in dem Alter schon die Weitsicht hast und genau das im Prinzip sagst, was du auch gerade erzählt hast.
Ja.
Was gibst du denen für einen Rat? So, wo sollen die hinkommen, wenn die herkommen? Wie,
ja.
wie können die sich vernetzen? Was rätst du solchen Leuten?
Ja, ich war bei der Speedrun Happy Hour bei der ersten. Dann bin ich an die Bar gegangen und gesagt, what are we drinking?
Mhm.
Ich trinke kaum Alkohol, also ich habe alkoholfreies Bier getrunken. Dann haben sie gesagt, wir trinken Wassermelonenlimonade, wir sind 19. Ich so, okay. Da habe ich mich dann doch alt gefühlt.
Ja.
Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man hierher kommt aus Deutschland und hat Interesse an dem ganzen Thema Unternehmertum, voll rein nach San Francisco, ja, nicht nach Sunnyvale, dann die Luma App runterladen und einfach zu jedem Event gehen, das man irgendwie mitbekommt. Also wir sind jetzt heute in der Stadt, heute Abend ist Book Release von dem Robert Siegel, Stanford Professor, der bringt sein drittes Buch raus und ist quasi Book Signing zusammen mit der Dara Treseder, die war Chief Marketing bei Peloton und ist jetzt Chief Marketing bei Autodesk. Auf solche Events hingehen, weiß man, dass man eine tolle Gruppe an Menschen kennenlernt und sich vernetzen und einfach loslegen. Für mich, also das ist wieder jetzt das Thema, was baut man für eine Firma? Wenn man 21 ist und hat die Idee jetzt irgendwie in ein Enterprise, B2B-Business, was irgendwie Multi-Year-Contracts sind, so wie wir das jetzt gerade machen, wäre ich jetzt gerade 21 und würde aus dem College kommen, dann würde mich niemand ernst nehmen. Also wir sprechen da einfach mit 60 Jahre alten, extrem erfahrenen Executives. Und für mich war es da ganz wichtig, dass ich einfach diese Experience von einem Top-Talent-Programm plus Strategieberatung gibt einem ein gewisses Auftreten. Deswegen auch diese, ich glaube, die Folgefrage ist, wann sollte man ein Unternehmen gründen? Das kommt wieder darauf an, was man bauen will.
Ja.
Es gibt, denke ich, Firmen und Konzepte und Produkte, die kann man am besten aus einem College-Dormroom rausbauen, während man sich keine Gedanken darüber macht, wie man Miete bezahlt und das Auto-Leasing und sonstige Themen. Und dann gibt's Firmen, für die man am besten, also mein Mitgründer ist 44 und der hat einen leichten grauen Bart.
Ja,
und
so wie ich auch.
Ja, genau. Wenn der dann in den zweiten Call mit dem Kunden kommt und der Kunde fragt, sind meine Daten sicher?
Ja.
Mein Mitgründer hat einen Masterabschluss in der Mitte seiner Karriere gemacht, Berkeley Cyber Security.
Ja.
Boom.
Ja.
Wenn jetzt der 21-jährige Dude sagt, yeah, it's fine, it's all in the cloud, dann sagt halt das Industrieunternehmen aus Deutschland so, machen wir nicht.
Ja.
So, deswegen, ja, also wenn ich 21 wäre und würde direkt gründen wollen, entweder Berlin oder dann, ich empfehle jedem, irgendwie versuchen bei Y Combinator oder so einem Accelerator reinzukommen, einfach rüberziehen und einfach machen. Vor allen Dingen jetzt im Moment ist einfach so eine riesen Opportunity, um Firmen zu gründen.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar fragt die Leute eigentlich immer das Gleiche, nämlich gibt es irgendwas, was man nicht auf deinem LinkedIn-Profil findet, was dich total ausmacht? Du hast schon gesagt Tennis, aber gibt es noch irgendwas anderes, was du dann erzählst?
Ich habe mich so gut auf deine Fragen vorbereitet. Nicht. was ich komplett gelöscht habe, ist, mein erstes Startup war während der Uni eine Online-Fitness-Beratung. Ich hatte über 10.000 Follower auf Instagram und hatte drei Sponsoren und war komplett Bodybuilding-verrückt.
Okay.
Und es hat echt lange Zeit gebraucht, dass man von mir keine oberkörperfreien Bilder mehr findet, wenn man mich googelt.
okay.
Also das ist so eine Sache, die man nicht mehr auf meinem LinkedIn sieht,
ist,
dass ich da diese erste Firma hieß Upgrade Your Life Fitness-Beratung. Wir hatten 100 zahlende Kunden für einfach eine einfache Online- Fitnessberatung für 20 Euro im Monat. Das findet man jetzt, glaube ich, nicht mehr auf meinem LinkedIn.
Okay.
Ja, und ansonsten auch meine Familie, also Kind und sowas, privat, relativ privat gehalten.
Ja.
Aber ansonsten findet man, glaube ich, echt viel über mich. Okay. Auf LinkedIn.
Ja, ich kann nur empfehlen, dir wahrscheinlich weiter zu folgen. Also mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe so viele Sachen selber hier mitnehmen können. Super. Ich hoffe, die ganzen Hörer und Hörerinnen auch. Und ja, lass mal eine Bewertung da. Und folgt dem Philipp bei LinkedIn. Und ich danke dir vielmals, dass du mit dabei warst.
Die wunderschöne Galileo-Dokumentation empfehlen. Ach, hast du die schon geschickt?
Nee, gibt es eine über dich?
Ja, die haben vor 8 Wochen, 9 Wochen, 10 Wochen oder so, 2 Tage, Donnerstag, Freitag, mich quasi begleitet. Und hat mehr Klicks als Sverev seine. Also
Okay. Die verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, Mensch, Philipp, was eine Reise. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank.
Fang erst an. Danke dir.
Danke, ciao.
Ciao.
So, das war's schon wieder mit Philipp Wehn von Nexa AI. Einer, der mutig ist, groß denkt und klare Ansagen macht. Ich habe noch einen kleinen Hinweis auf einen anderen Podcast. Wenn dir nämlich Gespräche mit Menschen in den USA gefallen, solltest du dir unbedingt den Wunderbar Together Podcast von Oliver Nemrich und Felix Zeltner anhören. Sie sagen selbst, dass sie die coolsten Deutschen in den USA vors Mikrofon bekommen. Ich durfte vor ein paar Jahren auch schon mal selber als Gast dabei sein. Also ein klasse Format. Wenn du mehr hören willst und schon alle OMR Silicon Valley Update Folgen durch hast, der Wunderbar Together Podcast von Brand 1. Präsentiert wird unser Podcast hier von Learn.xyz, meiner Firma hier in San Francisco. Und wir bei Learn sorgen dafür, dass eure Mitarbeiter Corporate Learning lieben. Manche Kunden nennen uns sogar das Duolingo des Corporate Learnings. Probiert es selber aus, einfach anmelden oder eine Demo mit mir buchen auf www.learn.xyz. Produziert wird dieser Podcast von meinem super Producer Tobias Nothelfer. Danke an dich, dass du immer eine Top-Ton- und Bildqualität hier rausholst. Und zu guter Letzt, ich freue mich wie immer über deine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Und wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann teile sie doch mit jemandem bei WhatsApp. Gib bestimmt jemanden aus deinem Umfeld, der genau diese Art von Inspiration gebrauchen könnte. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal. Bleib neugierig. Bis dahin, ich freue mich.